Schönen guten Morgen. Ich bin mal wieder in Ratzeburg und ich freue mich total. Und ich habe was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Tradition kennt. Manchmal an Silvester zieht man manchmal so Bibelverse, die einen ein Jahr lang begleiten sollen, so persönlich. Es gibt ja immer so die Jahreslosung, die über einem ganzen Jahr für alle Christen steht, möchte ich mal sagen. Aber manchmal zieht man auch, wenn man auf einer Freizeit ist zum Beispiel oder wenn man in der Gemeinschaft zusammenkommt an Silvester, einen persönlichen Bibelvers. Und in diesem Jahr haben wir auf unserer Silvesterfreizeit das mal anders gemacht. Ich habe im letzten Jahr ein kleines Quartettspiel über biblische Personen rausgebracht und wir haben einfach gesagt, wir werden mal keine Verse ziehen, sondern Personen. Wir haben Karten aus diesem Quartettspiel gezogen und ich habe Abraham gezogen. Ich habe mir diese Abraham-Quartettkarte in mein Handy hinten reingemacht, damit ich das immer wieder sehe. Und innerlich habe ich gedacht, oh guck, wahrscheinlich kaum eine Figur in diesem Quartettspiel, die ich so gut kenne wie Abraham. So, jetzt hast du den gezogen, was soll da im nächsten Jahr noch drauf, noch auf dich zukommen sozusagen? Wo soll dir das noch begegnen und so? Und doch, es ist so, Abraham begegnet mir in diesem Jahr an so vielen verschiedenen Stellen und ich habe den einen oder anderen neuen Blick auch auf die Geschichte von Abraham geworfen oder bekommen und das möchte ich heute ein Stück weit zumindest mit euch teilen. Es ist ein bisschen silvestermäßig geprägt, also von den Gedanken, die einen Silvester umtreiben, ne? Von Zeit zu Zeit, da wird es ja mal Zeit, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen, so ein typischer Silvestermoment, möchte ich mal sagen. Manchmal kommt man so an Weggabelungen seines Lebens, an denen es gilt, Weichen zu stellen. Und manchmal fragen wir ganz bewusst nach Gottes Wegen, manchmal sind die aber auch so offensichtlich und manchmal sind auch unsere eigenen Wünsche so eindeutig, dass wir ganz schnell selber entscheiden, bevor Gott noch auf andere Ideen kommt. Vielleicht kennen Sie das auch. Und Silvester ist so ein klassischer Moment, wo wir mal innehalten und wo wir uns fragen, was die Zukunft eigentlich so bringen wird oder was sie bringen sollte und was wir dafür vielleicht anpacken oder verändern müssten. Aber auch zu anderen Zeiten gibt's das. Immer mal wieder ist diese Frage angebracht. Unser Gnadauer Gemeinschaftsverband zum Beispiel, der macht sich gerade auf dem Weg zu so einem Zukunftsprozess, weites Land. Und der ist gerade angestoßen. Auch wir im EC haben uns gerade bei unserem letzten Mitarbeiterwochenende, das war jetzt auch schon im März, aber da haben wir uns auch ganz bewusst mit Aufbrüchen beschäftigt. Und das ist auch noch längst nicht abgeschlossen. Aufbrüche, Durchstartversuche, Neuanfänge sind für das Volk Gottes immer schon Thema gewesen. Das zieht sich als so eine Art roter Faden durch die Bibel, durch das Alte und durch das Neue Testament. Die Christen werden am Anfang des Neuen Testaments schon als Anhänger des neuen Weges beschrieben. Das finde ich ganz spannend, weil es dann nicht heißt Anhänger des neuen Standpunkts. Christen sind in Bewegung. Das zeichnet sie aus. Stillstand ist der Tod. Und das nicht erst seit Christus, das begegnet uns im Alten Testament auch schon. Das Volk Gottes ist immer in Bewegung. Einer der ersten Bekenntnistexte, die wir im Alten Testament finden, das kleine heilsgeschichtliche Credo, da erkennt man das schon drin. Ich lese uns das mal vor. Da heißt es, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr führte uns heraus aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm, mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Also aus Aram, eigentlich kam Abraham von noch viel weiter weg, durch das spätere Israel hindurch nach Ägypten und von da wieder zurück mit ständigen Haltestellen und Haltepunkten und immer wieder mit neuen Aufbrüchen, die manchmal aus Alternativlosigkeit passiert sind, weil es einfach so nicht bleiben konnte, teils aus Zukunftschancen, weil man einfach die an den neuen Wohnort größer eingeschätzt hat und dann ist man eben losgegangen. Und manchmal auch einfach nur, weil Gott den Hinweis darauf gegeben hat und weil das ein neuer Wachstumsschritt war, auf den, zu dem man aufgefordert worden ist. Und immer ist das eine Frage von Gottvertrauen. Aufbrüche sind immer eine Frage von Gottvertrauen. Es gibt so viele Aufbruchssituationen in der Bibel, dass einem schwindelig werden könnte. Wir haben für unser Mitarbeiterwochenende im März, habe ich zusammen mit meiner Kollegin Dortje zusammen beraten, welche Geschichte wir gerne in den Blick nehmen wollen. Und obwohl wir ein ganzes Wochenende Zeit dafür hatten, mussten wir deutlich aussortieren, weil es so viele Aufbruchgeschichten gibt und man das nicht alles in ein Wochenende packen konnte. Wenn wir an Silvester melancholisch auf ein neues Jahr gucken, dann tun wir das immer, indem wir Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen in den Blick nehmen. Rückblick und Ausblick. Und das ist auch gar nicht so unschlau. Wenn wir wissen wollen, in welche Richtung wir gehen soll, in welche Richtung es gehen soll, dann ist es gut zu wissen, von wo wir denn kommen. Vergangenheit und Zukunft, das gehört irgendwie beides zusammen. Und Gottvertrauen hat immer was mit Vergangenheit und mit Zukunft zu tun. Und Abraham, der Mann auf meiner Karte, die ich gezogen habe, ja, Abraham kennt sich mit beidem gut aus. Und deshalb ist es lohnenswert, auf Abraham zu gucken. Gott fordert Abraham nämlich heraus. Er fordert ihn heraus, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es ist Zeit für was Neues, Zeit für einen Neuanfang. Und viel konkreter wird Gott gar nicht. Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Irgendwann kommt diese Zeit, in dem dieser Wechsel für einen jungen Menschen ansteht. Ja, wir werden erwachsen. Es zieht uns in die große, weite Welt. Man kann auch zu Hause glücklich bleiben oder glücklich werden. Und man kann da auch durchaus, also man muss nicht von zu Hause weg. Aber irgendwann ist es Zeit, auf eigenen Füßen zu stehen, früher oder später. Jetzt ist es bei Abraham zugegeben eher später. Ja, Abraham ist nicht mehr jung, er ist das genaue Gegenteil. Abraham ist 75 Jahre alt, wobei mittlerweile ist ja 75 das neue 50. Aber trotzdem, er ist jetzt kein Teenager mehr. Zeit für Neues und Zeit für Aufbrüche ist nicht nur eine Frage von jugendlichem Leichtsinn. Wir müssen nicht ständig in Bewegung sein, aber in Gottes Augen sollten wir immer in Bewegungsbereitschaft sein. Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Das ist kein leichter Schritt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und ich habe diesen Schritt einmal vollzogen. Ich bin dann viele Jahre später wieder in meine alte Heimat, in meiner alten Heimat gelandet. Und dafür bin ich Gott unheimlich dankbar. Aber je länger ich da wohne, desto mehr kriege ich das Gefühl, ich werde das Gefühl nicht los, Gott könnte es nochmal mit mir so treiben. Nicht nur seine Zelte abbrechen, sondern auch seine Wurzeln auszugraben, ist längst nicht so einfach, wie es sich anhört. Bei der letzten Herbststurmwelle, ist jetzt auch schon eine Weile her, wir warten ja schon wieder auf die neue, aber da lagen bei uns vor der Tür, und das ist mir ein sehr einprägsames Bild geworden, ein paar entwurzelte Bäume. Die waren also richtig rausgerissen und auf die Straße gefallen. Und man konnte quasi sehen, wie schmerzhaft das gewesen sein muss, wenn es einen entwurzelt. Und jetzt ist Abraham ein Glaubensheld, weil er geht. So habe ich das zumindest immer gelernt. Davon sollte man sich eine Scheibe abschneiden. Ich möchte mir auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich gemacht. Ja, ich habe mir eine Scheibe abgeschnitten, vielleicht nicht ganz so kompromisslos. Immerhin bin ich in meine neue Heimat ja zurückgekehrt. Ich lebe wieder da, wo ich mich als Kind wohlgefühlt habe. Aber also ich wohne auf dem Grundstück meiner Eltern, also nebenan. Aber ich bin losgezogen. Vielleicht nicht so kompromisslos wie Abraham, aber immerhin. Ich möchte mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Aber gucken wir mal genauer hin. Ganz so kompromisslos kann Abraham das auch gar nicht denken. Der wird ja als vorbildlich hingestellt, weil er geht, aber so ganz erfüllt er den Auftrag von Gott gar nicht. Ist uns das mal aufgefallen? Verlass dein Land. Check, hat er gemacht. Verlass das Haus deines Vaters. Check, hat er gemacht. Verlass deine Verwandtschaft. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, seines Bruders Sohn, zog mit ihm. Hoppala. Was denn jetzt? Zog Abraham aus, wie der Herr es zu ihm gesagt hatte, oder nahm er seinen Neffen mit? Abraham bricht nicht alle Kontakte ab. Seinen Neffen nimmt er mit. Keine Ahnung warum. Vielleicht war er Lots Patenonkel und er will ihn einfach nicht alleine lassen. Vielleicht war auch Lot einfach so ein Abenteurer und hat so lange am Rockzipfel gezogen und so lange gebettelt, bis er mit durfte auf die spannende Reise. Keine Ahnung. Und vielleicht ist Lot so eine Art lebendiges Kuscheltier, ohne dass sich Abraham nicht von zu Hause lostraut. Wie auch immer, Abraham kann gar nicht so kompromisslos denken, wie Gott Schritte von ihm fordert. Abraham geht, aber nicht ohne seinen Neffen. Und für Gott scheint das in Ordnung zu sein. Er kann damit leben. Aber, kleiner Spoiler, auf dem Teil der Geschichte liegt kein Segen. Lot gehört nicht in die Segensgeschichte, die Gott mit Abraham schreiben will. Mit Lot gibt es nur Ärger. Das macht das Leben kompliziert. Wegen Lot wird die ganze Geschichte selbst für Vox interessant. Das ist ja dieser Sender, wo immer die Auswanderersendungen laufen, ne? Diese Startschwierigkeiten im Ausland, die man sich filmen lässt, da wo man denkt, Alter, wenn du das jetzt ganz Deutschland gezeigt hast, dann kannst du auch nie wieder zurück. Und auch mit Lot gibt es Startschwierigkeiten. Startschwierigkeiten um die neu aufgebaute Existenz. Streit um Wasserrechte. Ja, und Abraham bezahlt das teuer, als er dann irgendwann merkt, ich muss mich von Lot trennen. Der bekommt den größeren Teil vom Kuchen. Abraham merkt, dass er sich von Lot trennen muss. Aber im Grunde schickt Lot Abraham in die Wüste. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lot geht dahin, wo der Pfeffer wächst. Ich habe dafür ein bisschen recherchieren müssen. Ja, Pfeffer braucht es ein bisschen feuchter. Und Lot sucht sich die feuchtere Gegend aus, da wo es mehr Wasser gibt. Also, wo es mehr Wasser gibt. Und Abraham bleibt in der Wüste. Abraham bezahlt es teuer, dass Lot ihn begleitet hat. Und damit kehrt noch längst kein Frieden ein. Kurze Zeit später kommt Lot in den Knast, zugegebenerweise unverschuldet als Kriegsgefangener. Aber Abraham muss ihn wieder raushauen. Und danach wird's auch nicht ruhiger um ihn. Wegen ihm letztendlich feilscht Abraham mit Gott um eine total verlotterte Stadt. Abraham macht sich stark für eine verdorbene Stadt, die es überhaupt nicht wert ist, gerettet zu werden. Aber weil Blut dicker ist als Wasser. Deshalb kann Abraham das Schicksal von Sodom nicht egal sein. Weil das Schicksal von Sodom gleichzeitig auch das Schicksal von Lot ist. Sein Neffe, der lebt schließlich da. Ey, Lot macht nur Ärger. Die Bibel wäre super viele Seiten dünner, wenn Abraham sich die Episode mal gespart hätte. Lot gehört nicht in die Segenslinie von Gott mit seinem Volk. Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Ist das denn zu viel verlangt? Offensichtlich schon. Also zumindest in dem Moment. Wie auch immer, Abraham haut nicht in den Sack, Abraham zieht sich nicht ganz zurück und ist komplett aus der Geschichte raus. Abraham bricht nicht ab, Abraham bricht auf. Und wir lernen aus der Geschichte, Gott überfordert einen nicht. Er fordert einen bis an die Grenze, kompromisslos, aber er nimmt dich mit. Er überfordert dich nicht. So weit, wie du gehen kannst, so weit geh. Wenn du dein Kuscheltier unbedingt brauchst, dann nimm's halt mit. Wenn du ohne deinen Neffen nicht leben kannst, dann nimm ihn mit. Bevor du gar nicht gehst, nimm ihn mit. Gott überfordert nicht, er kann damit leben. Wie weit kannst du gehen? Geht noch einen Schritt weiter, dann geh einen Schritt weiter. Manchmal ist auch dran, Grenzen zu überschreiten. Aber wie weit kannst du gehen? Geht noch einen Schritt weiter, wenn nicht, dann geh wenigstens so weit. Abraham geht aus seinem Land und von seines Vaters Hause und vom Großteil seiner Verwandtschaft verabschiedet er sich auch. Den Rest nimmt er mit. Davon wird Abraham sich später verabschieden, wenn es für ihn soweit ist. Das wird auch nochmal schmerzhaft, aber bis es soweit ist, kann Gott damit leben, dass Lot weiter Teil der Geschichte bleibt. Wenn Gott dich in Beschlag nimmt, sag nicht, ich kann das nicht, also mache ich es auch nicht. Gott lässt mit sich reden. Gott überfordert nicht. auch wenn er nicht locker lässt. Jahre später geht es um die Zukunft für Abraham. Gott hatte ihm eine Zukunft versprochen, auch eine Geschichte, die man vielleicht aus der Kinderstunde kennt oder aus dem Religionsunterricht, ja, wo Gott sagt, ich werde mit dir was ganz Neues aufbauen. Aber diese Zukunft, die lässt auf sich warten. Und auch hier glaubt Abraham der Verheißung und er wird dafür als vorbildlich hingestellt, weil er glaubt. Da heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das macht ihn gerecht vor Gott, dass er glaubt. Aber so ganz erfüllt er diesen Anspruch gar nicht. So kompromisslos, wie Abraham in der Kinderstunde immer dargestellt wird, so kompromisslos glaubt er gar nicht. Die Zukunft lässt ganz schön lange auf sich warten und Abraham wird mit der Zeit immer nervöser. Irgendwann greift er Gott unter die Arme. Für die Zukunft braucht's doch Nachkommen, die hat Abraham aber nicht und ganz offensichtlich kommen die auch nicht mehr nach. Also hilft Abraham nach und er wechselt die Pferde beziehungsweise die Frauen. Ja, Frauentausch gibt's bei RTL 2. Das ist zwar mit Sarah abgesprochen, aber das macht die Situation, sie kommt sogar auf die kranke Idee, aber das macht die Situation nicht wirklich besser. Auf jeden Fall zeugt Abraham ein Kind mit seiner Magd Hagar. Ismael ist das Ergebnis. Ein Kapitel vorher hieß es noch, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wie weit ist es denn jetzt mit diesem Glauben her? Abraham nimmt die Zukunft selber in die Hand, weil er eben nicht glaubt, dass Gott noch das regeln wird. Aber interessanterweise an Abrahams Glauben und an seiner Gerechtigkeit wird nicht gerüttelt. Gott relativiert die Aussagen über Abraham nicht. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, trotz seiner nervösen Zuckung. Und wieder kann Gott mit dieser eigenmächtigen Planänderung leben. Besser sogar noch als Abraham und Sarah, wie sich rausstellt. Und wieder wird's schmerzhaft, Ismael aus dem Drehbuch rauszuschreiben und so leicht wie Sarah sich das vorstellt, wird's auf jeden Fall nicht. Wie auch immer, Abraham wird Vater und er wird sich dieser Verantwortung stellen. Und auch Gott entzieht sich dieser Verantwortung nicht. Und wir lernen aus der Geschichte, Gott bleibt sich treu. Abraham muss zu seinen Taten stehen, konsequent. Auch für Ismael bleibt Platz. Du kannst dein Kind nicht einfach in die Wüste schicken, wenn du merkst, war doch nicht so richtig, wenn es dir nicht mehr gefällt. Ismael war nicht geplant, aber er bekommt einen Teil des Segens ab. Gott verspricht der Mutter von Ismael, der Magd von Abraham, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Das klingt verdächtig nach dem gleichen Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat. Wegen Ismael bleibt die Geschichte für Vox und RTL 2 interessant. Ismael ist nicht Teil der großen Geschichte mit Gott und seinem Volk, aber das ist nicht sein Problem. Er kann nichts dafür und so wird auch er nicht zu kurz kommen. Gott ist treu und er bleibt es auch. Er wird nicht zu kurz kommen und er steht auch zu den nervösen Zuckungen, die Abraham eigenmächtig zu verantworten hat. Wie schon bei Lot kann Gott mit der Planänderung leben, auch wenn das Konsequenzen hat, die für Abraham folgenschwer und teilweise auch schmerzhaft sind. Und wenn die Zeit dann reif ist, dann greift Gott seinen Plan wieder auf. Gott schreibt mit Abraham und Sarah Geschichte. Isaak ist das Ergebnis. Isaak ist Abrahams Zukunft. Daraus wird Israel. Aber auch da bleibt Gott der Fordernde, der Herausfordernde. Abraham soll auf einmal seinen Sohn opfern. Und das macht Knoten im Kopf. Also zumindest bei mir macht das Knoten im Kopf, das ergibt keinen Sinn. Warum soll Abraham seine Zukunft wieder aufs Spiel setzen? Was fordert Gott da? Abraham muss sich verabschieden, immer wieder, von seiner Vergangenheit und von seiner Zukunft. Beides muss Abraham lassen, um in der Verheißung Gottes zu bleiben. Tut er es nicht, dann verliert er seinen Gott. Macht er es, Alter, dann verliert er seinen Sohn. Pest oder Cholera, ein klassisches Dilemma. Aber Abraham hat was gelernt. Abraham hat was gelernt, nämlich Gottvertrauen. Es ist ganz offensichtlich besser, Gottes Wege zu gehen, so schwer sie auch sein mögen. Die eigenen Wendungen, die ist Gott immer mitgegangen, aber sie haben das Leben komplizierter gemacht. Die waren letztlich noch schmerzhafter. Es wäre immer besser gewesen, Gottes Wegen gleich kompromisslos zu folgen. Manchmal war das für Abraham nicht möglich. Und dann ist Gott das mitgegangen, dann konnte er damit leben. Aber eine Verbesserung des ursprünglichen Plans war das nie. Es ist ganz offensichtlich besser, Gottes Pläne, Gottes Wege zu gehen, so schwer sie auch sein mögen. Boah, das kann er jetzt nicht ernst meinen, oder? Das hat er nicht gesagt. Da regt sich Widerspruch im Bauch. Da schreit alles in uns, das geht nicht. Das kann ich nicht mitgehen. Es geht da um das Leben eines Kindes. Okay, wie weit könntest du mitgehen? Geh so weit mit, wie du gehen kannst. Gott kommt damit klar. Zur Not dreht Gott mit dir nochmal eine Runde, aber die hat er an dieser Stelle bereits mit Abraham schon gedreht. Und Abraham kann diesen Schritt jetzt schweren Herzens mitgehen. Das ist Gottvertrauen. Du hast mir eine Zukunft versprochen und du hast mir eine geschenkt. Jetzt steht diese Zukunft wieder auf dem Spiel. Du wirst sie jetzt nicht verspielen. Ich vertraue dir. Diesmal gibt es keine nervösen Zuckungen von Abraham. Und diese Ruhe, die regt jeden heutigen Leser auf. Und diese Ruhe beschreibt ganz bestimmt auch nicht den inneren Gemütszustand von Abraham. Aber das ist Gottvertrauen. Manchmal sind Gottes Wege undurchschaubar. Manchmal bleibt Gott mir fremd. Und in der Geschichte von Abraham und Isaak bleibt Gott Abraham erstmal fremd. Abraham kennt diesen Gott so nicht. So habe ich dich nicht erlebt. Das merkt man daran, dass in dieser Geschichte nicht von Yahweh oder ja, also nicht von dem Gottesnamen die Rede ist. Da steht immer Elohim. Das fällt einem nicht auf, wenn man das Deutsch liest, weil wir da die Begrifflichkeiten nicht unterscheiden können. Aber da steht immer nur eine allgemeine Gottesbezeichnung, ja. Wenn man die Geschichte in der Bibel liest, dann fällt das auf, also zumindest wenn man sie nicht im Deutschen liest, sondern wenn man sich die hebräischen Worte da anguckt. Im Hebräischen gibt es die unterschiedlichen Begriffe für einen Gott und für den Gott. Und hier an dieser Stelle ist nur der allgemeine Begriff und das andere, das wäre sein Name. Und in dieser Geschichte bleibt es eben so ungewiss. Erst als Gott Abraham zurückpfeift und als er das Opfer austauscht, erst ab da lesen wir wieder den vertrauten Gottesnamen, wo Abraham sagt, ah, das ist der Gott, mit dem ich schon immer unterwegs bin, das ist der Gott, den ich kenne. Und jetzt steht auch der Name wieder da. Aber manchmal ist das so, dass Gott mir fremd bleibt, weil ich seine Wege nicht verstehe, weil sie mir vielleicht auch unsympathisch sind oder weil sie mir mächtig gegen den Strich gehen. Und dann frage ich mich immer, darf man eigentlich auch dagegen sein? Ja, darf man. Man darf dagegen sein. Mehrfach ist Abraham das sogar. Lohnt es sich, dagegen zu sein? Nee. Wenn man Abraham fragt, niemals. Manchmal bleibt Gott mir fremd, was er tut oder was er tun will. Wir tun aber trotzdem gut daran, uns darauf einzulassen. Es dient zu unserem Besten. Hört sich steil an, aber gucken wir uns die Geschichte an. Was ist das Ergebnis dieser Geschichte? Abraham behält Isaak als ein Geschenk. Er ist ihm neu geschenkt worden. Und Gott bekommt Isaak als ein Geschenk. Ja, ab hier ist Isaak ein Geschenk für beide Seiten. Hier an dieser Stelle wird Isaak zum Gottesvolk, dass Abraham versprochen war und das doch ganz zu Gott gehört. Spätestens ab jetzt sind Gott und Isaak, der ja später auch den Namen Israel kriegt, untrennbar verbunden. Denn wir lernen, Gott ist gar kein Sadist, der Menschenopfer fordert. Im Gegenteil, wir lernen, da wo unser Leben am seidenen Faden hängt, da hält Gott seine schützende Hand drüber. Und unser Leben hängt immer am seidenen Faden. Seit unserer eigenmächtigen Trennung von Gott hängt unser Leben am seidenen Faden. Das war nicht Gottes Plan für unser Zusammenleben. Er hätte sich gewünscht, dass der Mensch den Baum der Erkenntnis links liegen lässt, und gehorsam bleibt. Aber das konnte der Mensch so kompromisslos nicht denken. Und Gott ist diese Wendung mitgegangen. Das hat unser Leben komplizierter gemacht. Darauf beruht das Sendekonzept von Vox und RTL 2 bis heute, nämlich auf den nervösen Zuckungen unseres Lebens, die alles komplizierter machen. Unser nervöses Zucken, unser voreiliger Obstkonsum, wenn wir ans Paradies denken, unser Verbesserungsversuch des göttlichen Plans hat unser Leben kompliziert gemacht. Und seitdem hängt unser Leben am seidenen Faden, weil wir von Gott, der Quelle unseres Lebens, getrennt sind. Und das wieder auf die Reihe zu bekommen, das wird einiges kosten. Wir werden was opfern müssen dafür. Das fordert Gott nicht ein, weil er auf Rache aus ist, sondern weil er sich der Verantwortung nicht entzieht und auch uns nicht einfach aus der Verantwortung entlässt. Unser Tun hat Konsequenzen. Aber Gott tut letztlich selbst, was er von Abraham nicht fordert, was aber von ihm zu fordern wäre. Wie kommen Gott und Mensch wieder zusammen? Das wird was kosten, das kostet das Leben. Als Gott und Mensch sich trennen, stand diese Konsequenz schon im Raum. Es esst nicht von diesem Baum, sonst müsst ihr sterben. Das war die Konsequenz. Die Trennung von Gott und Mensch kostet das Leben. Dass Abraham Isaak zu opfern hat, das ist grausam, aber es wäre folgerichtig. Die neue Gemeinschaft mit Gott kostet das Leben. Das ist unsere Konsequenz. Doch letztlich tut Gott selbst, was er von Abraham dann doch nicht fordern will. Gott springt Abraham schützend in den Arm. Gott ist keiner in den Arm gesprungen, als es um seinen Sohn ging. Wer auch? Das ist kein Vorwurf an uns. Wer hätte das auch tun sollen? Keiner sollte das tun. Gott wollte diesen Preis bezahlen für uns und an unserer Stelle. Gott und Mensch kommen wieder zusammen. Der Preis dafür ist hoch, er kostet das Leben. Und Gott hat schon bezahlt. Auf einmal steckt ganz viel Evangelium in dieser grausamen Geschichte. Manchmal bleibt Gott mir fremd, weil ich seine Wege nicht verstehe und weil sie mir unsympathisch erscheinen. Darf man eigentlich auch dagegen sein? Ja, darf man. Mehrfach ist Abraham das auch. Lohnt es sich, dagegen zu sein? Nee. Niemals. Alles, was Gott tut und fordert, dient dem Leben. Das darfst du glauben. Alles, was er tut und fordert, strebt einem Ziel entgegen. Nämlich, dass du und er wieder zusammenkommen. Ob du das glaubst oder nicht. Es ist so. Ich wünsche dir dieses Gottvertrauen. Und das kann man lernen. Wie weit könntest du gehen? Wie weit reicht dein Vertrauen? Und ginge vielleicht auch noch einen Schritt weiter. Dann geh so weit, wie du gehen kannst. Gott kommt damit klar, wahrscheinlich besser als du. Zur Not dreht Gott mit dir noch mal eine extra Runde und dann geht vielleicht der nächste Schritt auch erst beim nächsten Mal. Gottvertrauen kann man lernen. Amen.